ARD.
MDR Kultur trifft Menschen von hier. Steckbrief.
Und der Steckbrief fängt an mit Name.
Lara Schink.
Geburtstag.
4.7.1990.
Geburtsort.
Köln.
Profession.
Friedhofsverwalterin.
Was treibt sie an?
Also ich würde die Welt gerne ein bisschen besser machen, so idealistisch das auch klingen mag. Und ja, ich helfe gerne Menschen. Ich würde gerne etwas Gutes bewahren. Und ich bin neugierig auf neue Erlebnisse und neue Erkenntnisse. Und ja, das sind alles Sachen, die einen gewissen Ehrgeiz bei mir antreiben.
Wo fühlen Sie sich zu Hause?
Sowohl auf Arbeit als auch auf dem heimischen Sofa.
Welche Musik hat Sie jüngst berührt?
Also berührt ist der falsche Ausdruck, aber ich war neulich auf einem Festival, da habe ich Arthur Brown gesehen, den kannte ich vorher gar nicht. Und das war eigentlich ja Festival, Rockmusik und so weiter. Und der trat plötzlich auf in einem glitzernden Cape und mit einem brennenden Hut. Und der Mann war über 80. Und das hat mich total beeindruckt, wie man, also ja, in dem Alter klingt auch blöd, aber wie man generell einerseits Mensch sein kann, der so, exzentrisch den Mut hat, so sich zu präsentieren. Und andererseits, ja, hat es mich einfach auch sehr unterhalten, muss ich sagen. Und ich fand es sehr inspirierend.
Welches Buch hat Sie zuletzt bewegt?
Ich lese nicht so wirklich viel. Ich bin zwar das Kind von einer Buchhändlerin und einem Schriftsetzer, aber ich kaufe eigentlich immer Bücher und tue die auf meinen Stapel zum Mal lesen. Oder nehme sie mit in den Urlaub und dann wieder zurück, ohne sie gelesen zu haben. Stattdessen bin ich eher so mit Videospielen in meiner Freizeit beschäftigt.
Wie beginnt der Tag?
Wie bei den meisten normalen Menschen mit Aufstehen und einen Kaffee trinken. Fahre dann auf Arbeit, wenn Arbeitstag ist, und da geht es dann sehr unterschiedlich los. Manchmal gibt es erstmal eine Dienstberatung, manchmal gehe ich erstmal eine Runde durchs Gelände und gucke, ob alles in Ordnung ist oder wie manche Arbeiten vielleicht fortgeschritten sind, und manchmal gibt es auch eine Bauberatung oder irgendeinen anderen spannenden Auswärtstermin.
Wenn Sie auf einer Party erzählen, dass Sie Friedhofsverwalterin sind, was passiert dann?
Das ist eigentlich ein sehr guter Gesprächsstarter, den ich für Partys durchaus empfehlen kann, weil man sehr schnell in sehr, einerseits tiefgründige Gespräche einsteigen kann. Andererseits sind viele einfach sehr neugierig, was das einerseits für Aufgaben beinhaltet und andererseits, wie man dazu gekommen ist.
Ich stelle mir vor, ein Mädchen wird in der 10. Klasse gefragt, was willst du werden? Und das Mädchen sagt, ja, ich habe mir überlegt, ich möchte Friedhofsverwalterin werden.
Ganz so früh habe ich diese Entscheidung nicht getroffen. Also ich habe tatsächlich ziemlich viele unterschiedliche Berufe, mit denen ich mal geliebäugelt habe. Also Restauratorin zum Beispiel gehörte da auch dazu, oder auch mal Rechtsanwältin. Das kam eigentlich erst so ein bisschen, weil ich ein Jahr in Irland war und da was Praktischeres machen wollte. Und ich habe dann Gartenbau studiert in Dresden und hatte so ein paar Berührungspunkte mit dem Friedhof schon, weil ich mal überlegt hatte, eine Steinmetzausbildung zu machen und da ein Praktikum für gemacht habe. Und auch während des Studiums gab es schon das Modul Friedhofsgartenbau, und das fand ich halt sehr interessant, weil das viele Sachen so vereint, die mich ohnehin schon interessieren.
Ich habe ja, wenn ich das so frage, hebe ich ja irgendwie darauf ab, so, oder will ich darauf hinaus, dass es für mich irgendwie exotisch klingt. Also ein Mädchen in der 10. Klasse sagt, ich möchte Friedhofsverwalterin werden, die Herrin vom Friedhof. Dann klingt das für mich so, aha, was ist denn? Aber das für Sie klingt das eher ganz normal. Hat sich das so, Sie merken das gar nicht mehr.
Doch, das ist exotisch. Also das ist schon irgendwie was Besonderes, auch was ich immer noch als was Besonderes empfinde. Aber natürlich nach 11 Jahren ist ein gewisses Maß an Gewohnheit schon dabei.
Verstehe. Ist der Friedhof für Sie jetzt einfach der Arbeitsort, also prosaisch, den Sie anschauen, wie eine professionelle Gärtnerin so ihre Produktionsstätte anguckt, also so mit Kosten-Nutzen-Blick? Oder haben Sie auch so Momente, wo Sie über den Friedhof bummeln und sie so Gedanken anwandeln?
Also wenn man so will, dann bummel ich wahrscheinlich immer über den Friedhof, weil für mich, jetzt richtig einfach wie eine Produktionsstätte sehe ich das ganz bestimmt nicht, weil das einfach ein Ort ist, der extrem beseelt ist aus meiner Sicht. Also für mich persönlich, weil ich halt einfach auch natürlich stolz bin auf manches, was ich beim Spaziergang über, ich sag jetzt einfach mal meine Friedhöfe so sehen kann, aber halt auch, ja, so die Bedeutung ist ja was anderes. Man guckt ja da nicht einfach nur irgendwelche Steine auf irgendeiner Rasenfläche an, wo irgendwelche Pflanzen dazu gepflanzt worden sind, sondern das hat ja alles eine Bedeutung. Also das ist ja anders als ein normaler Garten und halt irgendwie viel mehr mit Menschlichkeit irgendwie auch gefüllt, sowohl was jetzt die Verstorbenen, die man ja teilweise auch kennengelernt hat, oder deren Angehörige kennengelernt hat und da den Prozess begleitet hat, wo man ja auch manche Geschichten dann verbindet mit den Gräbern, die man sieht und andererseits ja auch die Menschen, denen man so begegnet aus dem Stadtteil und die regelmäßig den Friedhof besuchen. Also das alles so zusammen macht es auf jeden Fall zu einem sehr besonderen Ort.
Beseelt, haben Sie gesagt.
Ja.
Das ist ja... Ich finde so ein schönes Wort, beseelt für einen Friedhof, weil man so an Seelen denkt. Und jetzt hatten wir gerade aller Seelen.
Ja, sehe ich genauso.
Und können Sie das unterscheiden? Haben Sie einen Blick dafür, ob jemand auf den Friedhof kommt, weil derjenige dort etwas mit seinen Toten zu erledigen hat oder ob jemand bummeln geht, also zum nachdenklichen Vergnügen dort ist oder nur zum Vergnügen dort ist? Sehen Sie das den Leuten an, wie die unterwegs sind? Also wenn jemand mit seiner Kanne kommt, ist es irgendwie ziemlich klar.
Also ich habe ja zwei Friedhöfe in meiner Obhut. Auf dem einen, auf dem alten Anfriedhof, ist es jetzt weniger ein Thema, die Freizeitnutzung, auch wenn da oft Leute kommen, die jetzt historische Grabstellen sich einfach angucken gehen, weil da auch ein paar bedeutende Persönlichkeiten durchaus zu finden sind. Auf dem neuen Anfriedhof ist es ein bisschen anders. Der hat fast eine größere Nutzung als Naherholungsort, denn als Friedhof, würde ich sagen. Viele kennt man ja, weil die jeden Tag zum Beispiel mit ihrem Hund Gassi gehen bei uns oder eben Leute aus der Nachbarschaft, die einfach so oft diesen Ort besuchen, dass man zum Teil weiß, dass die da einfach spazieren gehen. Bei manchen weiß man aber auch, dass die Grabstätteninhaber sind, weil man die, ja, wie gesagt, ja persönlich auch mitunter kennengelernt hat, auch wenn ich mehrere Kolleginnen habe, die die Anmeldung auch mit begleiten.
Und mit dem Hund spazieren gehen, wie sehen Sie das? Also ich habe so das Bild, wo der Hund dann sich, der Hundebesitzer könnte sagen, das Fachwort ist, sich löst.
Ja, es ist, sag ich mal, ein heikles Thema. Wie bei so vielen Dingen im Leben kommt es halt darauf an, dass die Leute sich respektvoll und rücksichtsvoll verhalten. Also wir haben halt so ein paar Themen, die immer mal wieder zu Spannungen führen. Das eine sind die Hundehalter, also Gassi gehen mit Leine ist erlaubt, ohne Leine nicht. Hund, der die ganze Zeit laut bellt, in unmittelbarer Nähe zu einer Beisetzung, nicht so toll. Ja. Hund, der ruhig spazieren geht, vielleicht ja auch der Hund von einer Witwe oder sowas, der mit ans Grab auch irgendwie gehört.
Auch andächtig wird, wenn er da so davor steht.
Womöglich auch das, ja.
Ja.
Das ist ja was anderes. Genauso darf man bei uns auch Schritttempo Radfahren, aber halt da sind ja auch die Grenzen so ein bisschen im Ermessen, wenn jemand dann mit 20 km/h um die Ecke schießt und irgendwie ältere Dame besucht Grab, erschrickt
blöd,
sich.
Wenn
dann
jemand so eine Gravelbike-Tour macht bei Ihnen auf dem Friedhof.
Zum Beispiel, ja.
Und das ist, glaube ich, die Stelle, wo wir das nochmal klären können. Also wieso die Annenfriedhöfe Nummern haben, also wieso es in Dresden Annenfriedhöfe 1 bis 4 gibt. Und Sie haben ja der alte, der neue und dann sagten Sie gerade auf dem neuen ist es eher so, dass da eher ein Parkfriedhof ist, während der alte, das hätte ich gedacht, wäre genau umgekehrt. Und so wie hängt das zusammen mit den Annenfriedhöfen in Dresden?
Also die Annenfriedhöfe haben eine ziemlich lange Geschichte. Der erste Annenfriedhof war der Annenkirchhof namentlich, der als Kirchhof um die Annenkirche 1578 angelegt worden ist. Und der wurde irgendwann ergänzt durch den neuen Annenkirchhof. Die sind nämlich leider nicht nummeriert, sondern die Namen sind dann teilweise auch so ein bisschen Veränderungen, weil natürlich der neue Annenkirchhof dann irgendwann nicht mehr so neu war. Und irgendwann wurde auch der geschlossen, dann Anfang des 20. Jahrhunderts. Und 1848 kam dann der alte Annenfriedhof, der damals eben auch nicht so hieß. Und 1875 der neue Annenfriedhof dazu, weil das alles noch aus Zeiten resultierte, wo Friedhofsflächen Mangelware waren. Einerseits, weil die Stadt Dresden sehr schnell gewachsen ist in der Zeit. Andererseits, man hatte zwischendurch natürlich auch Seuchen und so weiter, mit denen man umgehen musste. Es war ja auch alles noch auf Erdbestattung ausgelegt. Da gab es dann Phasen, wo dann super kurze Ruhezeiten nur stattgefunden haben. Halt irgendwie 7 bis 10 Jahre, habe ich mal gelesen, wo dann der Tote wieder ausgebettet worden ist und ins Gebeinhaus dann gekommen ist. Das hat man ja teilweise auch noch so im südeuropäischen oder auch süddeutschen Raum. Genau. Und
ich habe es aus Griechenland gehört, so dass das Grab dann leer gemacht wird. So, also mir hat das eine Freundin beschrieben in Thessaloniki, das Grab, also was eine Geschichte aus unserer Perspektive, dass also man öffnet das Grab wieder und man nimmt dann mit, was übrig ist. Ja, also so. Und sie hat das Geräusch der Knochen beschrieben, die in ein Gefäß kamen, dann die da so reingerutscht sind.
Es gibt ja auch Kulturen, wo die Toten nochmal ausgegraben und die Knochen irgendwie gereinigt werden von den Angehörigen und das Teil des Rituals ist. Also es ist ja eh ganz interessant, also so dieses Thema Totenruhe und Pietät ist ja einfach extrem unterschiedlich besetzt. Also ich meine, Amerikaner können sich zum Beispiel gar nicht vorstellen, dass bei uns überhaupt eine Ruhezeit ist, die dann irgendwie endet und dann kann das Grab einfach wieder neu vergeben werden. Oder auch im Jüdischen und Muslimischen ist es ja völlig undenkbar, dass ein Grab, was einmal von einer Person schon, also für die schon genutzt worden ist, dass da jetzt einfach jemand Neues bestattet
Deutschland
wird.
Deutschland ist ein Mieterland.
Ja, so ist es irgendwie, das stimmt, ja. Und ein Kleingärtnerland ist es außerdem.
Das Ach kommt so, ja, dazu. Weil man das, wenn man das mit amerikanischen Friedhöfen vergleicht, hier wird, also jeder bosselt so ein bisschen seine Sachen, so ein kleines Beet drumrum und so, während in den USA einfach da ein Stein steht und dann ist Wiese oder vielleicht auch ein prächtiges Grab, aber eben Stein, ne?
Ja. Nee, das ist auf jeden Fall was Besonderes in Deutschland mit diesem kleinen Beet, was man da eben noch betreuen kann. Hat da auch ein bisschen was so, Urban Gardening ist ja eigentlich auch wieder in Mode.
Das wenn man es so ja. sieht, ist aus es Aus ihrer größer. Perspektive, bei mir ist mehr so die Laubenpieper-Perspektive, dass man so, außerdem, Sie beobachten Sie das auch, dass an den Gräbern so auch viel Nippes so zunimmt? Also so, dass man so kleine... auf dem ganzen Spektrum, was man für Kitsch oder schön halten kann, da einfach so Gegenstände so dazukommen, kleine Figürchen und...
Ja, das ist ja so ein bisschen so eine Sache, wo man hitzige Diskussionen auch mit Angehörigen führen kann über das Maß des, sag mal, Zuträglichen.
Der Personalisierung.
Und ja, ich meine, wir wollen ja auch mit den Leuten keine Geschmacksdiskussionen führen, weil am Ende ist jedes Grab ja irgendwie ein persönlicher Ort. Es gibt halt Grabarten wie jetzt Gemeinschaftsgräber, wo halt natürlich wir auch für unterschiedliche Angehörigengruppen irgendwie einen gemeinsamen Konsens finden müssen. Und der bedeutet halt, dass man eben nicht so viel, ich sag mal, Deko-Sachen da hinstellen.
Deko war das Wort, was ich gesucht habe, ja.
hinstellen kann. Und ja, ich meine, die andere Seite ist halt auch, dass die viele Sachen, die die Leute heute auf den Friedhof bringen, sind halt Kunststoff. Das ist halt auch nochmal ein bisschen was anderes, als wenn man jetzt irgendwie einen bemalten Stein oder so aufs Grab legt. Wenn man halt jetzt so Kunststoffsachen aus dem Baumarkt hinstellt, die sich dann auch zersetzen im Sonnenlicht. Oder es gibt jetzt auch viel so Solar-LED-Sachen, die landen dann bei uns im Restmüll. Und das ist dann halt auch, ich sag mal, ein ökologisches Problem.
Und wenn das eben so klang, so mit dem Kitsch, ich finde das also mit der Deko, es ist auch sowas, wenn man da so eine Weile drauf guckt, ich finde, man kriegt ein Gefühl dafür, denke ich dann immer so, man hat eine Ahnung, wie es vielleicht auch zu Hause aussah.
Ja, also im Idealfall, da muss ich jetzt mal so ein bisschen das persönliche Grabgestalten in Schutz nehmen, auch wenn ich selber nicht so ein Fan davon bin, wenn das jetzt zu intensiv betrieben wird. Also ich denke halt, im Idealfall soll ja das Grab widerspiegeln, wie die Person zu Lebzeiten war oder zumindest eine Identifikation zulassen. Und da finde ich es eher schade, wenn Leute irgendwie aus Angst, da sind wir wieder beim Thema auffallen, sich trauen aufzufallen vielleicht auch, wenn Menschen quasi das Grab mal nur so als Namensschild sehen und aus Angst irgendwie aus der Reihe zu tanzen, da gar keine persönliche Handschrift mehr zu erkennen ist. Das finde ich dann immer schade, weil jeder Mensch ist ja irgendwie was Besonderes gewesen und dafür bietet ja gerade das, ich sag mal, klassische Grab auch Raum, das auszudrücken und da irgendwie wie so ein kleines Denkmal den Verstorbenen auch zu setzen.
Und haben Sie auch den Eindruck, dass die Bilder so auf so Emaille, die da so am Grabstein so angeklebt werden, dass das zunimmt?
Ja, also da haben wir auch ein paar Fälle bei uns. Bei uns ist es eigentlich nicht erlaubt.
Das ist gegen Ihre Friedhofsordnung?
Ja, genau.
Also, da kriegt man es also mit der Friedhofsverwalterin zu tun eigentlich?
Ja, es sind halt immer, also das Schwierige ist halt wirklich, man führt ja sehr emotionale Debatten da und das, was Angehörige halt in so einer Situation für richtig halten, also wenn man da jetzt kommt mit Gestaltungsvorgaben des Friedhofs, ich sag mal, das ist jetzt nicht so, dass die gewinnbringende Argumentation insgesamt. Generell ist so bei dem Thema Foto auf dem Grab, also wir versuchen eigentlich immer auf einen Kompromiss hinzuwirken, wo eine Übergangslösung geschaffen werden kann, dass man halt eben übergangsweise ein Bild aufstellt, das vielleicht auch wieder weggenommen werden kann, weil ich sag mal, einerseits ist es ja so ein bisschen eine sehr direkte Konfrontation auch nochmal mit dem Verstorbenen. Zu Hause kann man sich das Bild hinstellen oder man tut es nicht, wenn man trauert. Wenn man das Grab besucht, dann muss es für alle Angehörigen ja irgendwie gleich, ich sag mal, emotional zu verkraften sein. Und ja, andererseits, ich persönlich habe auch so ein bisschen die Haltung, wir sind in unserer Gesellschaft sehr oft, ich sag mal, mit unserem Bild irgendwo bei Facebook, Instagram und so weiter. Ich sehe es aus dem Grund, ehrlich gesagt, immer so ein bisschen kritisch. Also ich würde mein Bild jetzt nicht auf meinem Grabmal haben wollen, weil ich gar keine Lust hätte, dass da irgendwer dann vorbeigeht und da irgendwie seinen Senf zugibt. Und abgesehen davon denke ich auch, oder ich hoffe, dass ich irgendwie mit mehr als meinem Antlitz quasi in Erinnerung bleibe. Weil am Ende ist das ja Schall und Rauch und das, was man vielleicht gemacht hat in seinem Leben, ist doch meistens wertvoller gewesen.
Wie man in Erinnerung ist, den Menschen, die eben übrig bleiben nach einem.
Genau, und da gibt es ja auch viele Möglichkeiten, das symbolisch effektvoller oder auch stärker zu vermitteln irgendwie.
Naja, und außerdem ist es ja etwas, was man dann selber auch nur sehr mäßig in der Hand hat, sondern diejenigen, die sich erinnern, sind ja die Autoren ihrer Erinnerungen, die Autorinnen. Ich mache es durchsichtig, ich bin an einer Abzweigung. Also zum einen nochmal bei den Bildern, das heißt, da ist ja etwas, also Ihr Friedhof kommt auch aus einer evangelischen Tradition jetzt. Und das mit den Bildern sind ja auch, ist ja oft in orthodoxen Traditionen ist das ja sehr verbreitet mit den Bildern. Und ich kenne es also von Friedhöfen, wo der Zusammenhang ist, dass es vielleicht Menschen sind, die eben aus Osteuropa kommen. Und für die ist es einfach eine Sache, die ihnen ganz vertraut und wichtig ist.
Ja. Also bei uns gibt es auf jeden Fall auch viele russisch-orthodoxe Beisetzungen. Und ja, da gibt es auch oft in dem Zusammenhang Nachfragen zum Thema mit Bildern, das Grabmal gestalten, weil es eben dort so Brauch ist. Das ist natürlich auch immer ein bisschen eine Herausforderung, so unterschiedliche Kulturen im gleichen Grabfeld unter einen Hut zu kriegen.
Riesenfragen, ja. Machen wir noch ein bisschen Daten und Fakten. Für wie viele Gräber sind Sie zuständig?
Für ungefähr 6.500.
Wie groß sind Ihre Friedhöfe?
Einmal 4 und einmal 14 Hektar.
Haben Sie einen Schrittzähler oder hätten Sie gerne so einen kleinen Golfcar, mit dem Sie unterwegs wären?
Ich glaube, dafür sind unsere Wege zu holprig. Aber die Idee ist nicht schlecht.
Wie ist die Lage? Wie voll ist es bei Ihnen gerade?
Unterschiedlich. Also auf dem kleinen Friedhof, der ist relativ dicht belegt. Der große hat große Probleme damit, dass er eben gerade zur Hochzeit der Erdbestattung gebaut worden ist und als der Stadtteil auch noch ein bisschen anders demografisch besiedelt war. Also weniger als 50% der Fläche ist mit Grabstätten belegt.
Und Sie sagen Probleme, inwiefern, was ist das Problem dabei? Also dass der jetzt sozusagen luftig belegt ist.
Also das Problem ist in erster Linie die Finanzierung. Wir kommen ja aus einer Kultur, in der der Friedhof sehr lange selbstverständlich war als Bestattungsort und der auch lange Zeit für Sargbestattung geplant worden ist, sag ich mal. Also der neue Anfriedhof war für 40.000 Sarggräber angelegt und das war auch nicht unrealistisch in der Zeit, sondern der war mal vollständig belegt quasi. Und also bis dahin, dass da quasi angrenzend noch ein Teilbereich ergänzt worden ist von einer anderen Kirchgemeinde, der auch voll belegt war. Ja, also normalerweise wäre also diese ganze Fläche so gedacht gewesen, dass da die Angehörigen diese Fläche pflegen, weil am Ende das Grab, was man vermietet, sagen wir es mal so, das wird ja von den Angehörigen gepflegt.
Geht eigentlich mit einem Auftrag einher.
Theoretisch ja. Und umgekehrt nimmt man ja auch nur aus den Gräbern, die man vergeben hat, Gebühren ein. Und das Konzept Friedhof ist ja so gedacht, dass man sich eben aus den Gebühren der verkauften Gräber finanziert. Wenn jetzt aber der Großteil fehlt, also wir haben jetzt, das war eben ganz nicht richtig, also 6.500 sind die Grablager nur vom neuen Annenfriedhof, aber man merkt schon so, da ist relativ großer Abstand zu dem.
Funktioniert Ihre Kalkulation nicht?
Naja, oder es wird halt alles immer teurer, ne? Also es ist.
Genau, wie sehen Sie das, dieses Stöhnen über die Preise, was Sterben in Deutschland kostet?
Ja, finde ich ehrlich gesagt berechtigt. Also ich finde, das ist halt schon ein Privileg, da sich wirklich das leisten zu können, was man sich auch wünscht. Also die Entscheidungsfreiheit wird zunehmend eben nicht mehr den eigenen Bedürfnissen sozusagen. Also es gibt immer mehr Freiheiten so auf dem Papier, aber die eigentlichen Freiheiten, sich zu entscheiden, die sind ja auch mit finanziellen Möglichkeiten verbunden. Und da gibt es zwar auch natürlich zum Beispiel Sozialämter, die mitunter bezuschussen, aber gerade wenn man jetzt an so einem Grenzfall vielleicht ist oder man nicht sicher ist, ob das wirklich, man wirklich dann Anspruch hat am Ende, das dauert ja dann ewig, bis das Sozialamt geprüft hat. Da ist es dann manchen vielleicht einfach auch zu unsicher oder die trauen sich nicht zu, diesen Antrag zu stellen. Und der eine Stadtteil, in dem der neue Annenfriedhof liegt, der ist durchaus durchwachsen, auch so von den finanziellen Möglichkeiten. Und da merken wir das einfach ganz stark, wie belastend das ist, wie belastend das auch ist, ein Jahr zu warten, bis das Sozialamt beschieden hat, ob jetzt die Kosten übernommen werden oder nicht. Das ist für manche auch schwer auszuhalten.
Da in Vorkasse zu gehen oder gar nicht die Möglichkeit zu haben, was passiert denn dann?
Also wir sind geduldig, also die Leute müssen dann nicht in Vorkasse gehen, aber vielen ist es halt einfach unheimlich, nicht zu wissen, ob jetzt diese Kosten übernommen werden, weil da geht es ja dann um 1.000 Euro oder mehr. Es gibt ja dann noch Bestatterkosten, ist dann nochmal so viel ungefähr, also da summiert sich ja einiges schon zusammen, wo man dann nicht weiß, das schwebt dann so wie so ein Fallbeil irgendwie über einem und man weiß nicht, wie man es bezahlen soll, wenn man es bezahlen muss.
MDR Kultur trifft mit der preisgekrönten Friedhofsverwalterin Lara Schink. Sie haben 2023 den Friedhofskulturpreis Memento bekommen. Das ist ein wichtiger Preis in Ihrer Welt?
Das ist ein relativ neuer Preis auf jeden Fall, aber da sind auf jeden Fall auch schon einige dabei, wo ich doch ein bisschen geschmeichelt bin, da in einer Kategorie mit sein zu dürfen, ja.
Wofür haben Sie den bekommen? Wie sind Sie in diese Kategorie gelangt?
Ja, das ist, da bin ich fast die falsche Ansprechpartnerin. Also ich denke, ich habe mich relativ global versucht, für verschiedene friedhofskulturelle Belange einzusetzen und einerseits halt eben bedarfsgerechte Angebote auf dem Friedhof zu schaffen, weil sich natürlich viel bestattungskulturell auch gewandelt hat. Andererseits mich auch sehr einzusetzen für ja bessere Unterstützung für Friedhöfe in Dresden mit meinen Kolleginnen und Kollegen vom Netzwerk Dresdner Stadtteilfriedhöfe.
Die Friedhofsverwalterin Lara Schink aus Dresden ist zu Gast bei MDR Kultur trifft. Gibt es in Köln keine schönen Friedhöfe?
Doch, sicherlich schon. Ich habe aber nicht so viele dort gesehen wie in Dresden. Also der Friedhof Melaten ist ja relativ bekannt und für die Kölner ja auch so ein Sehnsuchtsort ist vielleicht jetzt ein bisschen...
Das ist interessant. Ein Sehnsuchtsort im Zusammenhang mit dem Friedhof ist ein interessanter Gedanke.
Also ich meine, beim Ohlsdorfer Friedhof in Hamburg ist es ja auch so ähnlich, dass es da so eine hohe Identifikation gibt, dass man sich, wenn man sich vorstellt, dass man stirbt, so ein bisschen den Traum von dem zentralen großen Friedhof, wo auch die anderen wichtigen Leute liegen, der Stadtgeschichte, dass man sich da irgendwie mit einreihen kann.
Wie in Berlin der Dorotheenstädtische Friedhof oder in Paris, Père Lachaise oder so.
Ja, genau.
So, und wie ist das in Dresden? Gibt es da auch so einen Innenfriedhof, wo man sagt, okay, also da sind all die Großen, da möchte ich auch hin?
Nicht so sehr, glaube ich. Also ich glaube, womit Dresden sehr punkten kann, ist eine sehr vielseitige Friedhofslandschaft zu haben, wo auch sehr unterschiedliche Gestaltungen zu sehen sind. Also ich glaube, der Heidefriedhof zum Beispiel hat ja so einen Charakter als Zentralfriedhof, auch so aus DDR-Zeiten, wo halt gerade so repräsentative auch Kriegsgrabanlagen und so weiter halt den einfach in der Hinsicht sehr besonders machen. Und auch
Heide
sehr
ist bei Wildermann der Friedhof.
Genau. Das ist ja so der größte städtische, aber meine Lieblingsfriedhöfe, muss man sagen, sind eigentlich der Urnenhain in Tolkewitz und der Johannesfriedhof, der direkt daran angrenzt. Weil, also der Johannesfriedhof ist quasi wie so ein Freiluftmuseum, ein riesiges mit unglaublichen Skulpturen und Grabdenkmalen, also einfach super beeindruckend.
Und bevor wir da aber tiefer einsteigen, was sozusagen so dann für den engeren Zirkel von Dresden interessant ist, aber wenn man jetzt zum Beispiel aus Weimar zuhört, ist das dann der Teil, sind ja, das ja
dann
nur
muss
noch
man dahin.
Sind das nur noch Namen. Kann man denn das beeinflussen? Also kann man sagen, in Dresden oder auch in anderen Städten, also wir haben 4 Friedhöfe in der Stadt und ich gehe auf den. Also in Berlin stelle ich es mir zum Beispiel schwierig vor, weil da würden sicher sehr viele irgendwie sagen, ach ja, hier liegt Herbert Marcuse und daneben liegt irgendwie Frank Bayer, der Regisseur oder so, und da liegt Brecht. Also da finde ich, da sehe ich mich.
Ja. So. Also das gibt es, glaube ich, nicht so sehr, aber ich denke, man sollte da schon den Johannesfriedhof besuchen, wenn man in Dresden einen Friedhof besuchen möchte.
Na, wenn man ihn besuchen möchte, aber wenn man sich ein Grab, was macht man? Man kauft ein Grab, oder?
Also da würde ich dann eher empfehlen, eins, wo man halt auch gut hinkommt, wo man in der Nähe wohnt, zu wählen.
Ist das denn nicht aber auch ein Statusding? Also wo man denkt, also ich meine gerade, also ich hatte jetzt Paris erwähnt, da gibt es ja derartig prächtige Gräber, also wo ganz klar ist, da will man der Nachwelt so richtig was zeigen. Also gibt es in Deutschland gibt es auch diese Tempelarchitektur und so, aber da in Paris ist es super auffällig, dass man da eben der Nachwelt was zeigen will. Und das ist ja, spielt das in Deutschland keine Rolle mehr?
Bedingt. Also ich denke, für die, die sich das leisten können, spielt das schon eine Rolle. Aber ja, auf meinen Friedhöfen jetzt zum Beispiel weniger. Da ist jetzt nicht so die selbstdarstellende und monetär gut ausgestattete Fraktionen zu finden. Aber theoretisch gibt es, denke ich, Möglichkeiten, sowas zu machen, schon auf den meisten Friedhöfen noch.
Aber es ist irgendwie nicht mehr so in, oder?
Nee. Also es gab mal die Friedhofsreformbewegung, die sich genau gegen diese prachtvollen Grabstellen gestellt hat. Und halt eben auch so ein bisschen die Weichen gestellt hat zu halt einheitlichen Größen und dass halt regionales Material und eine bestimmte Symmetrie zum Beispiel, also alles, worüber sich Leute in Friedhofsordnungen wundern und vielleicht sogar ärgern, ist da so ein bisschen eingeleitet worden, um das abzubremsen, dass die Leute sich immer größere und immer...
Gestaltungswillen.
Ja, ja, also man sieht das richtig, also diese Millionenalleen, das, wie gesagt, auf dem Johannesfriedhof kann man das sehen, auf dem Melatener Friedhof gibt es das eben auch, wo einer den anderen übertrumpft und man sieht genau, der ein Jahr später beigesetzt hat, hat nochmal 10 Zentimeter höher sein Grab gebaut und eine noch größere Skulptur da drauf gestellt, um zu zeigen, dass die Familie noch bedeutender ist als die daneben, und dem wollte man da auch so ein bisschen Einhalt gebieten, weil natürlich gab es da auch Leute, die sich das nicht leisten können, und man wollte da einfach ein bisschen mehr Gleichheit und nicht, dass sich quasi die Ungleichheiten im Leben auch nach dem Tod fortsetzen und das so ein eitler Wettkampf dann wird.
Und ich hatte Sie ja auf Köln angesprochen, weil Sie sind in Köln geboren, und in Köln wird ja ganz schön viel Aufstand gemacht um Köln, also so viele Kölner, das ist mein Bild, sind ganz schön identifiziert mit Ihrer Stadt. Wie ist es bei Ihnen?
Ja.
Fahren Sie auch zum Karneval immer hin?
Nee, nicht so viel. Ich habe auch nicht mehr so viele Verwandten und Freunde in Köln, muss man sagen. Aber die Identifikation ist schon noch sehr stark, ja.
Wie drückt sich denn die Identifikation aus? Also auch gerade gegenüber, also wenn Sie das im Kontrast zu Dresden erleben.
Sentimentale Gefühle gegenüber Karneval auf jeden Fall, und alle paar Jahre da mal hinfahren zu dem Anlass ist schon gut.
Sie gucken so Fernsehsitzung?
Nee, das ist ja auch nicht das Richtige. Man muss dabei sein, das muss man auf der Straße und in der Kneipe machen.
Ich habe einen Freund aus Mörs, der für den ist es echt immer ein Termin, seine Karnevalssitzung zu gucken, weil er fährt nicht hin und ist dann aber völlig gerührt, und für mich ist es total fremd. Aber
die Stunksitzung gucke ich mir manchmal dann noch an. Das ist aber ja so ein bisschen die eher Satire. Ja, genau.
Und wie war das bei Ihnen? Gab es schon irgendwelche Anzeichen, also dass Sie als Jugendliche vielleicht immer in Schwarz unterwegs waren, so blass geschminkt, emo-mäßig, Tokio-Hotel?
War ich tatsächlich.
Aha, und Sie haben Filme und Serien geguckt, wo die Toten aus den Gräbern steigen und so die wesentlichen Sachen auf Friedhöfen passieren?
Ja, vielleicht. ich sag mal, ein bisschen eine Affinität zu Grusel, Makaberem und Mystischem ist schon da, so.
Das haben Sie jetzt ja so richtig schön zusammengebracht. Und nun ist Totensonntag. Da ist der Friedhof voll. Ist das immer noch so?
Auf jeden Fall, ja. Also wir haben da eine Weile lang auch immer Mitarbeiter aufgestellt, um zu verhindern, dass Leute sich, also bei uns kann man so durchs Tor nochmal reinfahren und da auf dem Weg parken, was dazu führt, dass die Leute sich gnadenlos zuparken gegenseitig, dann irgendwie die Wiesen zermalmen unter ihren Reifen, die drumherum sind. Also eine gewisse, ich sag mal, Gewaltbereitschaft beim Friedhofsbesuch ist da manchmal durchaus nicht zu übersehen. Also das ist natürlich schön, dass es noch so Tage gibt, wo das halt so ein hohes Bewusstsein oder so eine hohe Aufmerksamkeit bekommt. Und oft ist es ja auch so der Übergang, ich meine auch so zum Jahreswechsel, dass viele auch zu Weihnachten nochmal den Friedhof besuchen oder zu Silvester, Neujahr und so. Ich würde mir wünschen, dass sich die Aufmerksamkeit für Friedhöfe ein bisschen mehr übers ganze Jahr verteilt. Auch medial, zwar freue ich mich heute hier zu sein in dem Zusammenhang, aber genau, also es braucht einfach ein generell größeres Bewusstsein da, meiner Meinung nach.
Was denken Sie denn über die Art, wie wir hier im Land mit unsere Toten begraben?
Also ich denke, einerseits gibt es gerade relativ viel Bewegung in eine individuellere Richtung. Das betrifft aber vor allem im Moment noch so die Bestattung und die Trauerfeier an sich. Da gibt es ja auch viele Bestatter, die sich sehr engagieren, halt mit Urne bemalen, Sarg bemalen. Einfach individuellere Lösungen auch für den Ablauf der Trauerfeier anzubieten.
Soundtracks.
Ja, zum Beispiel, genau. Ich meine, es gibt ja auch Bestattungsangebote, die das aufgreifen. Diamantbestattung, Weltallbestattung, Bleistiftbestattung und so weiter. Da gibt es ja wirklich sehr viele.
Bleistift?
Alles schöne Dinge, die man.
Was ist eine Bleistiftbestattung?
Dasselbe wie eine Diamantbestattung im Endeffekt, dass ein Teil der Totenasche eben verwendet wird, um einen Bleistift statt einem Diamanten herzustellen. Ich hatte auch mal eine Studentin, die hatte irgendwie ihren Großvater, der wurde in ein Gemälde eingemalt, die Totenasche. Also man kann in den Nachbarländern mitunter interessante Dinge, sag ich mal, machen lassen.
Ach so, was gegen die deutschen Regeln ist.
Genau, also in Deutschland geht das ja so ohne weiteres nicht. Also in den meisten Ländern ist ja noch eine Unteilbarkeit der Asche vorgesehen, wobei da ja auch Tendenzen sich verändern und zum Beispiel jetzt mit Rheinland-Pfalz und dem Thema Asche verstreuen im Fluss, da ja auch ein Stück weit ein Dammbruch vollzogen wurde, was jetzt so das Thema Bestattungspflicht auf Friedhof oder gewidmeten Flächen angeht.
Wieso? Was ist da der Dammbruch? Weil also Seebestattungen sind doch ziemlich gängig sogar.
Ja, aber halt normalerweise eben auch in expliziten Gebieten, also in der Küstenregion. Das sind ja ganz bestimmte festgelegte Flächen und genauso wie der Bestattungswald ja eine festgelegte Fläche ist. Am Ende ist es ja auch ein Friedhof, nur halt einer, der anders gestaltet ist und neu aufgemacht worden ist.
Und wenn Sie das historisch anschauen, also Feuerbestattung ist ja vergleichsweise neu, Sie hatten es auch erwähnt. Inzwischen ist ja auch ein Problem, wenn Sie gesagt haben, Sie haben so viel Platz auf dem Friedhof und gesagt haben, das sind eigentlich, wie nennt man das bei Ihnen, Sargstellen oder Sargwahlgräber. Hm. Und wenn da aber jetzt immer mehr Urnengräber sind, brauchen die weniger Platz?
Also wir sind ja so ein bisschen auf den Friedhöfen in einem Spannungsfeld, dass wir einerseits ja auch versuchen, modernere Angebote zu schaffen, weil natürlich auch dieses Kleinerwerden vom Grab oder dass man eben eher Angebote wählt, die vom Friedhof gepflegt werden, das ist einerseits so ein bisschen in Richtung Wunsch nach Naturnähe, was ja auch durch Bestattungswald zum Beispiel ein Thema ist, was da ja mit assoziiert ist, sage ich jetzt einfach mal. Auf den Friedhöfen gibt es jetzt mittlerweile ja auch viel Baumbestattungsangebote. Wir haben also einerseits so eine Entwicklung zu individuelleren Lösungen auch auf dem Friedhof und andererseits auch eine Entwicklung in Richtung anonymer werdender Bestattungskultur. Das ist ja auch im Bestattungswald, sage ich mal, relativ extrem oder bei der Seebestattung ist es ja auch so, dass halt eben kein Grab mehr im eigentlichen Sinne übrig bleibt, sondern eben nur ein kleines Schildchen im Idealfall. Also bei den Seebestattungen gibt es ja manchmal so Gedenkorte, wo dann nochmal eine namentliche Nennung stattfindet. Und auf den Friedhöfen sieht man das eben teilweise in den anonymen Grabarten, grüne Wiese im Volksmund, teilweise ganz ohne Namensnennung oder halt, wir haben jetzt zum Beispiel Ungemeinschaftsgräber, das sind am Ende Grabstellen, da ist ein Grabmal und da ist eine Bepflanzung, aber nach 20 Jahren bleibt da halt sozusagen nichts zurück und wir gucken uns ja gleichzeitig irgendwie mit Bewunderung dieser historischen Grabstellen an und denken uns, toll, wie man hier einen Einblick in Leben von Leuten erhält und in Kulturgeschichte und
Fantasie weggeht, wenn man die Namen liest oder die Zuschreibungen und so.
Also man lernt da ja unterbewusst total viel so über, wie Leute gelebt haben, was hatten die für Ideale, was steht da für ein Spruch, was war denen wichtig, was ist hier für ein Symbol eingraviert und wie ist es eingraviert. Toller schmiedeeiserner Grabzaun drumherum und so, da kann man ja einfach sehr viel sehen, so niedrigschwellig auch. Und gleichzeitig haben wir jetzt gerade eine Kultur, wo halt wenig von übrig bleiben wird am Ende.
Und Sie hatten ja gesagt, in Deutschland gilt noch die Unteilbarkeit der Asche, das ist der Fachbegriff dafür?
Also ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil die Bestattungsgesetze sind ja in jedem Bundesland anders.
Okay, aber man kann also diese grundsätzliche Regel, dass man eigentlich so also auf dem Friedhof begraben wird, beziehungsweise diese im Friedwald oder Seebestattung. Und es gibt aber, ich will auf diesen Punkt hinaus, wenn man andere Ideen hat, wie zum Beispiel Bleistift oder Diamant oder ich weiß auch von jemand, der in die Wurzel eines Baums dann eingewachsen ist mit der Asche. So, das wurde auch in Holland gemacht. Also dann geht man ins Ausland. Aber wie kriegt man denn die Asche ins Ausland? Ist das legal, mit der Asche hin und her zu fahren?
Naja, man bringt ja normalerweise nicht die Asche, sondern man bringt den Toten ins Ausland, um ihn da einäschern zu lassen.
Ach so.
Weil die deutschen Krematorien geben die Asche eigentlich nur an aufgrund von einer Urnenanforderung von dem Bestattungsplatz. Also da muss gesichert sein,
genau,
dass das die irgendwo öffentlich bestattet wird.
Geschlossener Kreislauf in Deutschland.
Sollte.
In dem Moment, wo es ins Krematorium gegangen ist. Aber man kann den Toten ins Ausland fahren.
Ich will jetzt hier nicht zu viele Tipps geben.
Da gab's einen Artikel, habe ich dazu gelesen, dass es also so von in Berlin so sozusagen so Sammeltransporte gibt. Tote fahren nach Tschechien, um dort, weil dort die Einäscherung billiger ist und solche Geschichten.
Ja, und weil man sich eben halt die Asche auch rausgeben lassen kann. Ich sag mal so, also ich bin da sehr zurückhaltend. Ich denke, am Ende, klar, müssen die Leute selber sehen, wie sie jetzt Abschied nehmen. Auf der anderen Seite ist es ja meistens nicht nur eine Person, die von einem Verstorbenen Abschied nehmen möchte. Und entsprechend bin ich da relativ skeptisch, was jetzt so alle Sachen, die jetzt im eigenen Garten oder in der eigenen Schrankwand enden, angeht. Also da bin ich dann eher noch für, keine Ahnung, meinetwegen Bestattungswald oder Asche verstreuen zu haben. Also, dass es einfach ein Ort ist, der allen zugänglich ist, wo alle hinkommen können. Weil ich denke, das ist halt schon so das Minimum, weil man weiß manchmal auch nicht,
wer da vielleicht noch hingehen will und so.
Genau, manchmal sind es ja vielleicht Arbeitskollegen oder so, die wollen ja nicht, wahrscheinlich nicht bei einem Klingeln extra um. Und vielleicht ist es trotzdem
wichtig. Oder
irgendeine
Liebe, von der irgendwie nicht die Rede war und die möchte dann da irgendwo hingehen oder sowas, ja. 2022 hatten Sie in Dresden eine Petition, retten Sie die historischen Dresdner Friedhöfe vor dem Verfall. Wen haben Sie gemeint? Wer soll die retten?
Also unser direkter Ansprechpartner ist ja die Kommune, das Amt für Stadtgrün ganz konkret. Mit denen führen wir da regelmäßig auch Gespräche zu. Aber leider ist es ja einfach insofern komplex, dass es immer noch eine höhere Instanz gibt, die halt da die Prioritäten anders setzt, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Ich sag mal so, Stadtgrün ist generell meistens nicht besonders gut ausgestattet finanziell. Und ich denke, da gibt es halt generell ein Problem, dass das schon unterpriorisiert wird in den Kommunen und in Dresden auf jeden Fall auch ganz besonders. Und ja, gleichzeitig.
In Dresden ist es besonders schlecht, ja.
Ja, das denke ich schon.
Aus Ihrer Perspektive.
Aus meiner Perspektive, genau.
Ist das denn so schlimm mit dem Verfall?
Ja, also gerade jetzt in den ehemals ostdeutschen Bundesländern ist es ja so, dass die Friedhöfe einfach teilweise auch aus DDR-Zeiten noch in Sanierungsstau mit sich rumschleppen. Und in Sachsen jetzt speziell, es kommt halt eben noch dazu, dass die meisten Friedhöfe in evangelischer Trägerschaft sind. Das heißt, die wurden nochmal besonders stark ignoriert, sage ich jetzt mal, auch zu DDR-Zeiten, waren ja auch oft dann so ein bisschen Unterschlupf für Menschen, die jetzt mit dem System, dem politischen System jetzt nicht ganz so gut klargekommen sind. Und in dieser Zeit stand einfach das still und da waren ja noch Kriegsschäden teilweise, die ja gar nicht richtig dann aufgearbeitet worden sind. Und also das war ja auch in der Zeit noch ein ganz anderer Aufwand, so einen Friedhof zu bewirtschaften, ohne jetzt mit dem Aufsitzmäher irgendwie durch die Gegend zu fahren. Und da hat sich einfach viel angesammelt, was jetzt so Denkmalerhalt, Bauunterhaltung angeht, aber auch so Zustand bei uns zum Beispiel von den Wegen ist halt einfach schlecht, weil da halt jahrzehntelang nichts passiert ist. So, ne? Und wir kriegen da auch Fördermittel von der Kommune, aber einerseits reichen die halt nicht und andererseits fehlt es mittlerweile auch an Geld für die laufende Unterhaltung, weil einfach die Kosten für Personal, Energie, was auch immer, also in vielen anderen Branchen ist das ja so bekannt, also gerade Gastronomie ist ja viel präsent mit dem Thema, das ist auf den Friedhöfen ja nicht anders und wenn wir jetzt nicht in Zukunft wirklich die Situation haben wollen, dass wir exorbitante Preise auf den Friedhöfen haben, weil sich die Unterhaltung von der gesamten Anlage, dem gesamten Bestand auf immer weniger werdende Menschen irgendwie runterbrechen lassen muss, dann muss da dringend umgedacht werden.
Und wenn Sie das von den Prioritäten sagen, dann würde ich jetzt mal so kulturell ausholen und sagen, ja, aber die deutsche Friedhofskultur steht doch auf der UNESCO-Liste für das immaterielle Kulturerbe der Menschheit.
Ja. Das wird leider, also das war natürlich auch sehr traurig, das ist ja zu Corona-Zeiten ist das passiert und genau in der Zeit ging Corona los und die Medien haben natürlich dann fast ausschließlich über Corona berichtet und das ist irgendwie so ein bisschen symptomatisch aus meiner Sicht für das Thema Friedhof generell in der öffentlichen Wahrnehmung, weil Friedhöfe bieten unglaublich viel, sind unglaublich facettenreiche Orte und wenn man jetzt einzelne Personen fragt, ob sie gerne mal über einen Friedhof spazieren und das interessant finden, dann wird wahrscheinlich fast jeder Ja sagen. Aber gleichzeitig ist es ein Thema, was permanent und an allen Stellen, mit denen wir zu tun haben, viel zu niedrig priorisiert wird und immer so ein bisschen überstrahlt wird von anderen lauteren Themen.
Und letzte Frage, wie ist das bei Ihnen, wenn Sie verreisen? Wenn Sie Urlaub machen, spielen Friedhöfe dabei eine Rolle? Also manche Menschen sammeln auf ihren Reisen Fußballstadien oder Opernhäuser. Sammeln Sie vielleicht Friedhöfe?
Ja, also ich muss mich immer ein bisschen auch mein Partner die Geduld nicht zu sehr überstrapazieren, wie viele Friedhöfe wir uns angucken. Für jeden Friedhof, den ich angucke, muss ich ihm einen botanischen Gartenbesuch oder
auch das ist ja nah beieinander,
irgendwas
oder?
In der Richtung. Ja, wir sind zumindest beide Gartenbauer zugestehen. Aber ja, ich finde einfach, Friedhöfe sind da auch immer spannendes Fenster so in die, wie leben die Leute, was ist den Leuten wichtig. Und da kann man halt einfach die Kultur von einem Ort ziemlich schnell, ziemlich gut ablesen, wenn man so einen Friedhof besucht.
Und jetzt hatte ich gesagt, letzte Frage, aber ich habe hier noch so einen großen Flyer rumliegen, mein Stadtteil, mein Friedhof, mehr als ein Ort der Stille, grün, nah für alle da. Ganz kurz noch ein Stichwort, was machen Sie, warum produzieren Sie solche Sachen, was ist der Plan hier?
Ja, das ist eine Kampagne vom Netzwerk Dresdner Stadtteilfriedhöfe. Da ist jetzt gerade eine Annonce auch im Amtsblatt geschaltet worden, um eben Friedhöfe besser sichtbar zu machen, weil uns natürlich auffällt, so Anbieter wie Friedwald und so weiter werben sehr präsent überall. Wir als Friedhöfe haben kein Budget, um wirklich jetzt Werbekampagnen zu machen, einzeln betrachtet. Deshalb haben wir uns als Netzwerk Dresdner Stadtteilfriedhöfe auch zusammengetan und versucht da eben gemeinsam mehr zu erreichen, gemeinsam halt sichtbar zu werden, weil wir einfach so ein bisschen das Problem haben, Friedhöfe gab es schon immer und Friedhöfe werden für selbstverständlich gehalten, aber Friedhöfe haben es auch verdient, gesehen zu werden und sind ein Angebot, was eigene Vorzüge hat und was eine deutlich bessere Wahrnehmung verdient.
Ich schmunzel so ein bisschen bei dem Wort, so, dass wir als Friedhof Werbung machen, weil ich dachte, Friedhof ist der einzige Ort, wo der Bedarf wirklich klar ist, weil der also so unausweichlich ist. Aber natürlich, Ihr Gespräch hat es klar gemacht, dass es so viele andere Varianten auch gibt, eben außer auf dem Friedhof seine Reste zu verbringen. Das war MDR Kultur trifft mit der Friedhofsverwalterin Lara Schink, Redaktion Angelika Zapf. Ich bin Carsten Tesch. Nächste Woche ist Michael Andrick zu Gast. Michael Andrick ist Philosoph, Sachbuchautor, Kolumnist. Wir haben ihn eingeladen, weil am 4. Dezember der 50. Todestag von Hannah Arendt ist. Michael Andrick widmet sich ihrer These, der Sinn von Politik ist Freiheit.
Alle unsere Gespräche finden Sie auf mdrkultur.de und in der ARD Audiothek.